Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören.
Wir sind in einer Predigtreihe und du darfst gerne mal deine Bibel schon herausholen. Und wir kommen von Pfingsten und wir sind immer noch in dieser Pfingsten-Predigtserie drin, wo wir uns angeschaut haben, dass die Kraft Gottes den Unterschied macht. Und Jesus hat seinen Jüngern gesagt, wartet auf diese Kraft. Beim Jüngersein geht es nicht darum, dass wir an unseren Möglichkeiten schrauben und drehen und versuchen, besser zu werden, sondern Nachfolge, Jüngerschaft bedeutet, sich von Gott abhängig zu machen, auf seine Kraft zu bauen, mit ihm zu rechnen, sich von ihm verändern zu lassen, von der Kraft des Heiligen Geistes. Und deshalb so diese Frage, die die Geistestaufe mit sich bringt, ist nicht, hast du den Heiligen Geist, sondern die Frage ist, hat der Heilige Geist dich? Kann er in deinem Leben wirken? Kann er dich gebrauchen? Kann er dich führen? Kann er dich leiten? Kann er zu dir reden? Kann er durch dich wirken in unserer Zeit, in der wir heute leben? Und wir haben uns an Pfingsten das Leben von Jesus angeschaut, wie er in dieser Kraft Gottes unterwegs war. Und wir wollen uns heute mal die Jünger anschauen, wie sie mit dieser Kraft Gottes unterwegs waren und wie sie mit dieser Kraft Gottes einen Unterschied in ihrer Zeit machten. Und schlag bitte mal auf Apostelgeschichte Kapitel 3 und wir lesen da eine Geschichte. Es ist Kapitel 3, also wir sind nach Kapitel 2, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wie geht's jetzt da weiter? Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf, um die 9. Stunde, da man zu beten pflegte. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Er aber achtete auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Und sie erkannten auch, dass er derjenige war, der um des Almosens willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was mit ihm geschehen war. Dass sich aber die geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voll Erstaunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk. Ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft, sagt mal alle Kraft, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht. Und dann beginnt Petrus eine Predigt über Jesus zu halten, über den auferstandenen Herr Jesus Christus. Und er spricht darüber, dass Jesus derjenige ist, der diese Kraft hat, Lahme gehend zu machen. Nicht unsere eigene Kraft, nicht unsere Frömmigkeit, darum geht es nicht, sondern es geht um die Kraft Gottes im Leben von seinen Jüngern. Amen. Zunächst mal, es geht hier um einen Bettler, einen armen Bettler, und der wurde getragen und an die schöne Pforte. So ist der Name, den wir in der Bibel finden. Da wurde er abgelegt. Ich habe ein bisschen recherchiert, habe euch ein Bild mitgebracht. Man vermutet, dass das auch das Nikartor ist, so wird es genannt. Es war aus korinthischer Bronze gefertigt. Das Tor sah aus wie Gold und es war eine schöne Pforte zum Osttor, das in den Hof der Frauen führte. Hey, als Bettler muss man manchmal auch clever sein. Und es gibt heute noch clevere Bettler. Ihr glaubt nicht, wie oft bei uns hier in der Kirche es klingelt. Und ich renn runter und dann stehen meistens irgendwelche Rumänen auf der Durchreise vor der Türe und betteln um Geld. Können kein Deutsch, aber sie haben so einen Karton und auf dem Karton steht drauf, bin auf der Durchreise, Geld ist ausgegangen, bitte um Geld. Und ich für meinen Teil, ich habe mich mal entschieden, von mir kriegt keiner Geld mehr, nachher machen sie sonst was damit, sondern Hunger, wenn jemand Hunger hat, der kriegt von mir immer was zum Essen, aber Geld kriegt er keins. Und so vor 2-3 Wochen klingelte es wieder vor der Tür und dann stand ein Pärchen vor der Tür. Ein Pärchen mit Karton, Rumänen auf der Durchreise, sie hochschwanger und bitte Geld. Bitte Geld, kein Geld, kein Geld. Den Satz konnten sie. Und ich habe gesagt, nee, ihr kriegt von mir kein Geld. Ihr kriegt von mir kein Geld, aber ich kann euch was zum Essen besorgen. Wo schlaft ihr? Und die Antwort war, ja, wir schlafen am Bahnhof. Und ich dachte, okay, du schläfst mit deiner schwangeren Frau am Bahnhof. Gut, wann können wir uns am Bahnhof treffen? Ich bringe Essen vorbei. Und ja, 16 Uhr sind wir am Bahnhof. Und okay, hey, Pastor, als Pastor hält man sein Wort. Auch als Nicht-Pastor hält man sein Wort übrigens, ja. Ich ging einkaufen für 2 Personen, war 16 Uhr, Punkt 16 Uhr beim Bahnhof. Punkt 16 Uhr fährt ein Ford-Transit-Bus vor, voll besetzt mit 9 Mann, schwangere Frau und der andere steigt wieder aus und sehen meine Essensration für 2 Personen. Und sie, ja, Bus voll, Bus voll. Und ich, ja, hey du, also jetzt, hier ist jetzt Schicht, Schacht, fertig, Gelände. Und die beiden, die haben mich so bekniet, sie hat ständig das Kreuz gemacht und am Ende habe ich meine Entscheidung revidiert und habe mein Geldbeutel gezückt und habe denen noch Geld gegeben, damit sie gut weiterkommen. Also als Bettler, was ich damit sagen will, als Bettler muss man auch clever sein. Und dieser Bettler, der hatte sich strategisch an diese schöne Pforte hingesetzt und da liefen hauptsächlich die Frauen vorbei. Und Frauen sind ja viel sozialer, emotionaler noch zu erreichen als wir Männer. Aber auch Petrus und Johannes liefen an diesem Tag zur 9. Stunde an dieser Pforte vorbei und sie sehen diesen Bettler da sitzen. Und Petrus sagt und Johannes sagen gemeinsam, schau mich an. Schau mich an. Und dieser Bettler schaut Petrus an und dann kommt dieser Satz von Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, aber was wir haben, das geben wir dir. Steh auf im Namen Jesus Christus. Silber und Gold haben wir nicht. Silber und Gold, das ist das, was wir oft hier im Westen, im schönen Kreilsheim, Arbeitslosenquote ist ziemlich weit unten. Hier gibt es tolle Arbeitsmöglichkeiten, Arbeitsfelder. Ich glaube nicht, dass hier irgendein Armer, jemand betteln muss bei uns. Wir haben Silber und Gold. Und das war das, was dieser Bettler eigentlich haben wollte, was er erwartete. Er erwartete, dass er jetzt irgendwie einen Taler kriegt, einen Groschen kriegt für seine Essensration, für seinen Lebensunterhalt. Er rechnete mit Silber und Gold. Aber das hatten Petrus und Johannes nicht mehr. Ist interessant, so in Apostelgeschichte Kapitel 2, da geht's ja auch schon los, dass die ersten Christen alle ihre Güter zusammenlegten. Das war eine einmalige Situation, die du in der Bibel findest. Da war irgendwie so eine Herzlichkeit, eine Liebe da, dass diese erste Gemeinde sagte, hey, wir kümmern uns um die Armen in dieser Stadt, wir kümmern uns um Not, und die haben alles Geld zusammengelegt, die haben ihre Häuser, ihre Äcker verkauft. Später mussten alle anderen Gemeinden Geld sammeln für die Kirche in Jerusalem, weil die nichts mehr hatten, ja. Also von dem her, weiß nicht, ob es so ganz clever war, wie die ersten Christen das gehandhabt haben. Aber es ist ja auch eine einmalige Geschichte gewesen in Jerusalem. Und höchstwahrscheinlich hatte auch Petrus und Johannes alles gegeben. Und deshalb konnten sie sagen, Silber und Gold haben wir nicht mehr. Silber und Gold haben wir nicht. Aber was wir haben, das geben wir dir. Die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes. Die hatten sie bekommen. Die hatten sie an Pfingsten von Jesus erbeten, und der Heilige Geist war auf sie gekommen, und sie fingen an, in dieser Kraft zu wirken und zu handeln. So, dieser Mann, dieser Bettler, er kann auf einmal laufen. Noch eine interessante Side Note hier in dieser Geschichte. Da heißt es, er stand bei den Jüngern. Also er ist erstmal gejubelt und gehüpft und hat sich riesig gefreut. Und dann wich er anscheinend nicht mehr von Petrus und Johannes, von ihrer Seite. Das Resultat von diesem Auflauf, von diesem Wunder, war nicht, dass es eine Erweckung ausgebrochen ist in diesem Tempelbezirk, sondern dass sie verhaftet worden sind. Es gab Verfolgung. Also da, wo die Kraft Gottes wirkt, da musst du damit rechnen, dass auch religiöse Geister irgendwie Widerstand versuchen zu leisten. Dass es Gegenwind gibt. Bis hin zu Verfolgung. Plötzlich wurden Petrus und Johannes in den Kerker geworfen. Am nächsten Tag fand eine Verhörung statt. Und in Kapitel 4, wo diese Verhörung stattfindet, siehst du diesen Gelähmten, Geheilten wieder bei Johannes und Petrus stehen. Dieser Geheilte, der erlebte nicht nur ein Wunder der Heilung, sondern er erlebte eine Lebensveränderung. Und er hielt sich zu Johannes und zu Petrus, weil er ein Nachfolger dieses Jesus Christus geworden war. Durch die Kraft Gottes war sein Leben verändert. Nicht nur, was die Heilung betrifft, sondern er stellte sich zu Johannes und zu Petrus. Und gut, letztendlich, dieser hohe Rat, dieses Tribunal konnte nichts machen und ließen Johannes und Petrus wieder frei und sagten, hey, sie sollen nicht in diesem Namen Jesus predigen. Und Petrus und Johannes sagt, hey, wir müssen Gott mehr gehorchen. Und wir gehorchen diesem Jesus Christus, der uns den Auftrag gegeben hat, hinzugehen in alle Welt, das Evangelium zu verkündigen. Und nicht in unserer eigenen Kraft, sondern in der Kraft Gottes. Und dieses Hingehen, ihr lieben Geschwister, dieses Hingehen betrifft nicht nur, dass wir jetzt nach Afrika gehen und unseren nächsten Kenia-Ride oder Missionseinsatz buchen, sondern dieses Hingehen bedeutet, wo sind die Pforten? Die Pforten, wo wir durchgehen in unserem Alltag, wo du heute vorbeigehst, wo du mit Menschen Kontakt hast, wo du durch Türen gehst, morgen an der Arbeit. Petrus, an Pfingsten predigte er zu 3000 Menschen. Und 3000 Menschen bekehrten sich und ließen sich taufen. Am nächsten Tag, Kapitel 3, ist er unterwegs. Und er sieht nur eine Person. Und fängt an, in das Leben dieser Person hineinzusprechen. Silber und Gold habe ich nicht. Aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Und ihr lieben Geschwister, das ist Auftrag, das ist Jüngerschaft, das ist Nachfolge, wo immer wir unterwegs sind, dass wir mit dieser Kraft Gottes unterwegs sind. Nicht unsere Frömmigkeit, nicht unsere eigene Kraft zählt, sondern dass wir uns abhängig machen von dieser Kraft des Heiligen Geistes, den Gott uns gegeben hat. Lass mich zwei praktische Dinge noch aus dieser Geschichte, Apostelgeschichte Kapitel 3, herausholen. Der erste praktische Punkt ist der Heilige Geist, er baut Einheit. Johannes und Petrus, hey, das war ein Dauerbrenner. Ein Dauerbrenner so in der Jüngerschaft von Jesus, die bieften sich immer wieder, wer ist der Größte? Wer ist mehr lieb? Wer ist geliebter? Wer kriegt mehr Ministerien von Jesus übertragen in seinem Reich? Wer darf zu seiner Rechten, zu seiner Linken sitzen? Du findest Johannes und Petrus immer wieder in diesem Battle drin. Wer ist der Größte? Nach dieser Ausgießung des Heiligen Geistes siehst du die beiden als ein Team. Ein Team, das unterwegs ist und sich von der Kraft Gottes gemeinsam gebrauchen lässt. Ihr lieben Freunde, der Heilige Geist, ganz praktisch, der Heilige Geist, er schenkt Einheit. Er schenkt Einheit unter seinem Volk, in seiner Familie, in der Nachfolge. Wenn es darum geht, dass wir miteinander unterwegs sind, dann braucht es den Heiligen Geist, der uns zusammenbindet, der uns diese Einheit schenkt. Epheser Kapitel 4, da kannst du lesen, so ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Indem er mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Hey, wir können viel von Liebe reden. Und wir können Liebe genießen. Ich liebe, wenn die Liebe so emotional alles erfüllt. So dein Herz, den Raum, die Atmosphäre. Manchmal bedeutet Lieben auch ertragen, weißt du das? Dass ihr euch in Liebe ertragt. Und jetzt kommt Vers 3. Und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube und eine Taufe. Dieses Eintauchen in den Heiligen Geist bedeutet, dass du deinen Bruder, deine Schwester siehst, nicht mehr als Battle-Gegner. Hey, wer kriegt mehr Gebetserhörung? Wer kriegt mehr Ansehen? Wer ist der Größte? Wer darf mal hier vorne predigen und stehen und mitdienen? Sondern diese Einheit, was den Leib Christi kennzeichnet, was das Reich Gottes kennzeichnet, ist diese Einheit. Und die Bibel sagt, bewahrt diese Einheit. Hey, ich kenne Zeiten in unserer Gemeinde, wo hier gebettelt wurde, wo gegeneinander gekämpft worden ist. Und es war keine schöne Zeit und da war kein Segen da. In Next Steps, möchte euch kurz in Next Steps reinnehmen. All ihr, die ihr noch nicht in Next Steps gemacht habt, kurzer Einblick zu Next Steps. Da ist es ein Thema. Einer, und was uns wichtig ist, ist, bewahre die Einheit dieser Gemeinde. Rede nicht schlecht über Menschen. Meckere nicht hinter dem Rücken herum. Da beginnt Einheit zu zerstören. Weißt du das? Es gibt Meckerer und es gibt Macher. Sei du ein Macher im Heiligen Geist, der sich abhängig macht von der Kraft Gottes und erkennt, hey, Segen, wenn wir den Segen Gottes haben wollen, wenn wir im Segen Gottes unterwegs sein wollen, dann geschieht es nur in der Einheit miteinander. Und wir richten uns aus. Es ist wichtig, dass wir als Teams, dass wir als Mitarbeiter einander höher achten und schätzen, dass wir uns einordnen in Leiterschaft, Unterleiterschaft, dass wir das Gute sehen, darüber reden und darüber sprechen. Und kann ich da ein lautes Amen hören?
Amen.
Amen. Amen. Jawohl. Ganz praktisch, der Heilige Geist, er baut Einheit. Und das ist das, was du bei Johannes und Petrus siehst, nicht nur hier in Kapitel 3, sondern auch in Kapitel 8 sehen wir sie zusammen, wie sie den Samariter dienen und wie sie mit beten, dass die Geistestaufe auf die Menschen dort in Samaria fällt. Und Psalm 133 sagt uns, dass Gott seinen Segen verheißen hat, dort, wo Brüder und Schwestern einträchtig zusammenstehen. Wir können sie nur zerstören, die Einheit. Und wenn wir zerstören, dann sind wir Werkzeug nicht von Gott, sondern Werkzeuge von dem Zerstörer. Sei ein Werkzeug des Segens. Bau die Einheit. Lass uns zueinander stehen. Lass uns einander ehren, einander achten. Ein zweiter praktischer Punkt aus dieser Geschichte. Petrus, er wendet sich an das Volk und er sagt in Vers 12, ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht? Also die dachten, hey, das sind irgendwelche Glaubenshelden, das sind besondere Leute, besondere Frömmigkeit, die da zutage tritt. Und Petrus winkt ab und sagt, nee, es ist nicht unsere Kraft, es ist nicht unsere Frömmigkeit, sondern Vers 16, auf den Glauben an den Namen Jesus hin, hat dieser Name Jesus diesen Lahmen hier stark gemacht, den ihr seht und den ihr kennt. Ja, der durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Es war Glaube. Der Heilige Geist weckt Glauben. Und ich habe gebetet heute Morgen, dass bei jedem Einzelnen von uns ganz neu dieser Glaube geweckt wird. Glaube an die Kraft Gottes, Glaube an die Führung Gottes, Glaube nicht an Zufälle, an zufällige Begegnungen, sondern da, wo wir unterwegs sind, dass wir sensibel werden, achtsam sind, glaubensvoll sind, dass Gott uns heute gebrauchen will mit seiner Kraft. Ich glaube, Petrus und Johannes, die sind dann wahrscheinlich schon 100.000 Mal an dieser Pforte vorbeigegangen und die kannten diesen Bettler, diesen Lahmen. Die ganze Stadt kannte ihn. Der saß da sein ganzes Leben lang wahrscheinlich schon, wurde da abgesetzt und sollte Geld betteln. Und Petrus und Johannes, die sind da schon 100 Mal vorbeigelaufen. Aber an diesem Tag, auf einmal, als Petrus ihn sah, blieb er stehen. Warum bleibt er stehen? In Vers 16 gibt uns Petrus Antwort. Der Glaube. Da wurde Glaube geweckt. Glaube geweckt im Leben, im Herz von Petrus. Und er sah diesen Mann. Er sah, hey, der wünscht sich Geld, aber Silber und Gold habe ich nicht. Was ich habe, das möchte ich jetzt weitergeben. Auf einmal war da diese Augen des Glaubens, mit denen Petrus und Johannes durch die Welt gingen. Und liebe Geschwister, wir brauchen Augen des Glaubens. Für unsere heutige Zeit, für unsere Welt braucht es diese Augen des Glaubens. Wenn du dir die Geistesgaben mal anschaust in 1. Korinther Kapitel 12, es gibt verschiedene Wirkungen des Geistes Gottes, aber in jedem Fall ist es Gott selbst, der alles bewirkt. Anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft oder unterschiedliche Gaben, um Kranke zu heilen. Glaube und Krankenheilung in einem Kontext zusammengesetzt. Es gibt so ein Standardgebet in meinem Herzen, das ich immer wieder bete, und es ist: Herr, schenk mir die Gabe, Kranke zu heilen. Ich kann's nicht. Ich bin kein Arzt. Ich habe keine Möglichkeiten, keine Fähigkeiten. Es gibt so viele hoffnungslose kranke Menschen, Krankheiten, wo keine Hilfe mehr da ist. Herr, du kannst. Und es ist ein Gebet, wo ich habe. Paulus sagt: Strebt nach den Gaben des Geistes. Und ich möchte euch ermutigen an der Stelle: Lasst uns anfangen zu beten. Anfangen zu beten, dass Gott Zeiten der Erquickung wieder neu schenkt, auch in Deutschland. Nicht nur weltweit, irgendwo in Asien oder in Afrika, sondern hier in Deutschland, in unserem Land, dass Gott Zeiten der Erquickung schenkt und dich und mich dabei gebrauchen will und wird. Und deshalb lass uns dieses Streben haben, Herr, gebrauche mich. Und so bete ich, dieses Standardgebet ist in meinem Herzen immer wieder dran, Herr, schenke uns die Gaben der Heilung. Eines Tages hat der Heilige Geist mich auf diesen Vers hier aufmerksam gemacht. Hey, Gott schenkt auch durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft. Glaubenskraft. Glaubenskraft im Zusammenhang mit Heilung, mit dem Wirken Gottes, wo es, was die Währung des Himmels ist, ist Glaube. Weißt du das? Das ist die Währung des Himmels, nicht unsere Frömmigkeit, nicht unsere Kraft, nicht unser Vermögen, sondern Glaube setzt die Kraft Gottes frei. Und bei Petrus und Johannes und diesem Gelähmten, da war es nicht der Glaube dieses Gelähmten, der diese Kraft Gottes freisetzte, sondern es war die Kraft, dieser Glaube, der bei Petrus und Johannes da war, die durch ihren Alltag durchgingen und auf einmal mit diesen Augen des Glaubens bei diesem Blinden, nee, nicht Blinden, bei diesen Lahmen, stehen blieben und sagten, hey, im Namen Jesus, steh auf. Es braucht Glauben. Es braucht Glauben bei dir und bei mir. Ich weiß nicht, ob bei dir Bettler anklopfen. Nach dieser Predigt, als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich mir geschworen, wenn das nächste Mal Bettler kommen und sagen, bitte Geld, dann werde ich sagen, hey, du kriegst kein Geld von mir. Du kriegst Essen, wenn du Hunger hast, kriegst du Essen. Aber darf ich für dich beten? Habe ich verpasst bei diesen zwei, die mich letztens angebettelt haben. Ich möchte beten. Beten, weil das, was die Menschheit braucht, was Menschen brauchen, ist nicht Silber und Gold. Was Menschen brauchen, ist eine Berührung mit der Kraft Gottes. Und es braucht den Glauben bei dir und bei mir, bei uns Jüngern, die wir Jesus nachfolgen, dass wenn du Menschen begegnest, die betteln oder die dir ihre Krankheit mitteilen und du hörst es an und du bist betroffen und du hast Mitleid und du kommst mit deiner Weisheit, komm an den Punkt, wo du sagst, Herr, ich glaube, dass du Gebete hörst und darf ich für dich beten? Darf ich für dich beten? Da, wo Menschen ihr Herz ausschütten und ich habe Sorgen und Ängste, dass wir an den Punkt kommen, wir haben Glauben. Wir haben Glauben an die Kraft Gottes, die das Leben dieser Menschen berühren kann und will und verändern wird. Durch uns, durch die Kraft Gottes. Vor ein paar Tagen rief mich eine liebe Schwester aus unserer Gemeinde an und erzählte mir von einer kranken Bekannten, die in Heidelberg in der Klinik liegt, wo die Beatmungsgeräte abgeschaltet worden sind schon und die Ärzte damit rechnen, dass sie stirbt. Und die haben die Geräte abgeschaltet und diese Frau hat weitergeatmet. Und sie rief mich an und sagte, Pastor, kannst du mit mir fahren nach Heidelberg, um mit dieser kranken Frau zu beten? Und ich konnte nicht. Ich hatte verschiedene andere Termine, die standen fest, die konnte ich nicht mehr absagen. Und dann sagte ich zu der Schwester, weißt du, du brauchst keinen Pastor, um mit Kranken zu beten. Wenn du das auf dem Herzen hast, wenn Gott dein Glauben jetzt geweckt hat, dann bist du die Person, durch die Gott wirken möchte. Es braucht keinen Pastor. Es braucht keine besondere Frömmigkeit. Was es braucht, ist dein und mein Glauben, auf den wir hin handeln und erwarten, dass Gott wirkt. Vor ein paar Wochen hatte mein Vater Blut im Urin und es war wirklich blutrot. Blutrot. Ich habe sowas noch nie gesehen. Meine Mutter war erschrocken. Wir waren alle erschrocken. Meine Kinder, die wollten gerade in die Schule gehen. Und mein Micha sagte, Papa, geh, du musst mit Opa unbedingt zum Arzt gehen. Und ich sagte, ja, ich gehe. Und habe einen Arzttermin bekommen, war mit ihm beim Arzt. Und er hat auch Medikamente verschrieben. Opa nahm an dem Abend noch eine Tablette, die er vom Arzt verschrieben bekommen hatte. Und Mein Sohn, der ging zu Opa nachmittags oder abends, ich weiß nicht, wann es war, und hat gefragt, soll ich mit dir beten? Und durfte mit ihm beten, hat ihm die Hand aufgelegt. Am nächsten Tag hatte die Oma schon freudig verkündigt, Urin ist wieder ganz normal. Und mein Micha kam und sagte, Papa, hast du schon gehört? Gott hat mein Gebet erhört. Hey, es braucht Glaube und es braucht Gebet, auf das hin wir handeln, und Gott tut den Rest. Gott tut den Rest. Und es geht nicht um deine Frömmigkeit und meine Frömmigkeit, sondern es geht darum, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen. Und das wollen wir tun. Und damit wollen wir diesen Gottesdienst auch jetzt hier zum Abschluss bringen. Ich möchte bitten, dass wir aufstehen von unseren Plätzen. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Und es gibt viel Not, auch heute in unserem Leben. Es gibt Krankheiten, die absolut fies sind. Und Gott ist ein Gott, der unser Leben verändern möchte. Und es geht nicht um Silber und Gold, es geht um die Kraft Gottes. Und ich spüre Glauben hier im Raum. Glauben, dass Gott wirkt, auch heute hier. Und ich möchte fragen, ist jemand hier? Du hast Not, du brauchst das Eingreifen Gottes. Sei es finanziell, sei es Krankheit, sei es irgendein anderes Anliegen in deinem Leben, dann heb doch mal die Hand an den Platz, wo du bist. Streck sie einfach Gott entgegen. Gott sieht deine Hand. Gott sieht deine Hand. Gott sieht deine Hand. Halleluja. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du durch deinen guten Heiligen Geist mitten hier unter uns bist. Ja, ich danke dir für Augen des Glaubens, die weg von uns schauen, hin zu dir. Und ja, ich möchte beten. Ich möchte beten in diesem Namen Jesus. Herr, dass Heilung geschieht. Herr, dass Wunder geschehen. Heute hier in diesem Raum. Herr, dass Leben verändert wird, weil du uns berührst mit deiner Kraft, mit deiner heilenden Kraft, mit deiner wunderwirkenden Kraft. Jesus, du bist derselbe auch heute noch. Halleluja. Und so rufen wir den Sieg Jesu aus über Rückenschmerzen, über Magenprobleme, über Krebs, über Migräne, über Hoffnungslosigkeit, über Resignation, über jedes Gebrechen, jedes Leid und jede Not, jede Träne, die vergossen worden ist. Herr Jesus, ich danke dir, dass du sie in Freude verwandelst. Halleluja. Berühre du die Menschen hier in diesem Raum. Wir ehren dich und wir lieben dich. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen, und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.